Wir stellen uns vor, Immanuel Kant lebte im Jahr 2025, würde sein Smartphone zur Hand nehmen und dann mal eine KI fragen, ja sag mal, was ist eigentlich Aufklärung? Und dann würde wahrscheinlich diese KI ihm seine eigene Definition um die Ohren hauen. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und diesmal soll es um Aufklärung in Zeiten künstlicher Intelligenz gehen. Und wer sich dazu Gedanken gemacht hat, das sind Sophie Möller und Sven Bernecker von der Uni Köln. Schön, dass wir darüber sprechen können. Und Sie könnten ja vielleicht eingangs mal den Faden weiterspinnen. Wäre denn Kant überhaupt bereit gewesen, im Falle von KI von Intelligenz zu sprechen?
Also Intelligenz wird ja schwierig bei Kant. Bei Kant haben wir Vernunft und Verstand. Und die Frage wäre vielleicht, würde er KI-Verstand zusprechen, also das heißt die Fähigkeit, einfache Sätze auszusprechen, die logisch schlüssig sind, das vielleicht schon. Vernunft heißt aber auch, dass man die Fähigkeit hat, darüber kritisch zu reflektieren, nachzudenken und vor allem Verantwortung für die eigene Denktätigkeit zu nehmen. Und das glaube ich nicht, dass Kant der KI zusprechen würde.
Zumindest nicht der KI, die wir aktuell haben. Wir haben eben aktuell nur schwache KI, aber keine starke KI.
In puncto Intelligenz?
In puncto spontanen Denkens und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist rasant und es ist zu erwarten, dass wir irgendwann Intelligenz haben, die uns nicht nur wiederkäut, was wir eingegeben haben, sondern die tatsächlich in der Lage ist, selbstständig, was immer das heißen mag, zu denken und damit dann auch ein moralisches Subjekt wird. Noch nicht unsere Situation, vielleicht auch gar nicht wünschenswert, dass es unsere Situation wird. Denn wäre das unsere Situation, dann würde man die KI schützen müssen. Dann hätte sie Würde, so wie wir Würde haben. Wir könnten sie nicht mehr bloß als ein Handwerkszeug benutzen, sondern sie wäre ein Selbstzweck, womit der Zweck ihrer Erschaffung vernichtet wäre.
Na, bis dahin haben wir ja noch einen Moment. Deswegen würde ich vorschlagen, wir rekapitulieren noch mal kurz, was Kant eigentlich unter Aufklärung verstanden hat. Und dann schlagen wir den Bogen zu der Situation, in der wir drinstecken, seitdem KI massenhaft genutzt wird. Also Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Was war noch mal selbstverschuldet?
Das war, dass man eigentlich die Fähigkeit hätte, selbst kritisch zu denken und selbst Verantwortung für die eigenen Gedanken zu nehmen, aber es trotzdem nicht gewagt hat. Also dass man, Kant sagt, also dass man irgendwie zu faul oder zu feig war, dafür selbst zu denken. Also deswegen war es selbst verschuldet und es war einfach einfacher, die Verantwortung anderer zu übergeben. Deswegen selbst verschuldet.
Mit anderen Worten, die Unmündigkeit hat etwas Attraktives.
Genau.
Die hilft uns besser und leichter durchs Leben zu kommen.
Genau. Und das merken wir ja alle, auch noch heute. Also die Idee ist, es ist angenehmer, einfacher, nicht selbst zu denken. Aber es ist trotzdem auch gefährlich, denn damit wird man ja von anderen geleitet. Und das war die Gefahr, die Kant darin gesehen hat.
Mhm. Sie hatten angefangen damit, man wagt etwas nicht. Also, dass man mutig sein muss, wenn man ein aufgeklärter Mensch sein möchte, das war bei ihm auch mit drin.
Genau, das ist Kants Idee. Also das ist ja, habe Mut, dich dein eigenes Verstandes zu bedienen. Also das braucht man auch noch. Also es kann gefährlich werden, man kann irgendwie, man macht ja natürlich auch Fehler und man muss auch dafür die Verantwortung tragen und deswegen braucht man auch Mut.
Was ist nun für Sie beide der Ausgangspunkt, dass Sie sagen, wenn man nochmal schaut auf diese Definition von Aufklärung, dann haben wir heute eine neue Situation, weil es die KI gibt. Wo fangen Sie an?
Sophie hat es in gewisser Weise schon gesagt. Wir werden auch immer bequemer oder wir sind bequemer geworden und die KI macht es uns so leicht, bequem zu sein, nicht selber zu denken, und sondern stattdessen der Ergebnisse der KI zu bedienen, die kritische Distanz zu diesen Ergebnissen nicht zu wahren, uns eher unterhalten zu lassen als nachzudenken, weil Nachdenken anstrengend ist und Mut erfordert, wie schon gesagt wurde. Und deswegen ist die Situation mit der KI eigentlich gar nicht so anders als die Situation vor 250 Jahren wahrscheinlich, als es nicht die KI war, der die Leute nachgeplappert haben, sondern irgendwelchen Klerikern, irgendwelche Kleriker. Und wahrscheinlich ist die Situation, in der wir uns befinden, ein Aufruf, den Schlachtruf der Aufklärung neu zu überdenken und ein Mittel, uns wachzurütteln. Und lustigerweise ein Mittel, das wir selber erschaffen haben.
Sie haben jetzt immer wir gesagt.
Ja.
Und das meinen Sie nicht rhetorisch, sondern da beziehen Sie sich ausdrücklich selber mit ein.
Natürlich, natürlich. Wir sind alle den Opfer von Propaganda, von Marketing. Wir alle. Und häufig ist es ja auch gar nicht so leicht zu unterscheiden, was ist echt und was ist nur Schein.
Ja, das finde ich so wichtig. Ob es denn vor diesem Hintergrund tatsächlich eine ganz neue Situation ist oder ob Sie sagen, ja, das ähnelt eigentlich den Einflüssen von Klerikern von früher.
Also ich finde, die Situation ist schon anders heute. Denn beiden Klerikern wissen wir ja ungefähr, wie Menschen denken. Und wir können Gründe nachfordern, wir können Rechtfertigungen anfordern und sagen, aus welchen Gründen behaupten Sie jetzt das? Kann die KI das? Das ist überhaupt heute nicht so transparent. Und wenn ein Mensch irgendetwas mit KI denn belegt, wie können wir denn nachprobieren, wie der Mensch denn zu den Schlussfolgerungen gekommen ist? Also das wird komplett intransparent. Und du hast recht, bei anderen Autoritäten kann es ja auch sein, dass sie tatsächlich nicht begründen, aber der Prozess, der dahinter liegt, ist prinzipiell durchsichtbar. Das ist aber nicht so, wenn man private Algorithmen dahinter hat.
Ja, also das stimmt. Du sprichst eben darauf an, dass die Algorithmen, die die KI steuern, dass die im Besitz von Firmen sich befinden und wir darauf keinen Zugriff haben und in gewisser Weise an der Nase herumgeführt werden können oder es tatsächlich werden. Das ist in der Tat ein Unterschied. Ich meine, Geheimabsprachen gab es immer zwischen Klerikern, zwischen Experten, zwischen Politikern, aber da bestand vielleicht zumindest prinzipiell die Möglichkeit, diese Absprachen, also Licht auf diese Absprachen zu werfen. Und das ist jetzt schwieriger. Das sehe ich auch so.
Aber angenommen, Kant wäre jetzt unter uns, würde er mutmaßlich sagen, das wäre jetzt so Wohlfall zu sagen, Aufklärung 2.0. Ja? Also das ist einfach, dass es nochmal eine zweite Aufklärung geben müsste angesichts dieser Tatsache?
Ich finde schon. Also für Kant ist die Vernunft ja prinzipiell öffentlich. Und wir können und sollten auch einen öffentlichen Gebrauch der Vernunft machen. Und wenn wir einen öffentlichen Gebrauch der Vernunft machen, dann sind die Gründe, die wir angeben, auch für jeden einsehbar. Mhm. Und das ist, was noch heute bei Anwendung von KI ist, sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen würde, glaube ich, Kant meinen, dass wir eine neue Aufklärung brauchen, damit wir auch die Möglichkeit haben, einen öffentlichen Gebrauch der künstlichen Intelligenz zu machen. Also wenn Gründen mit KI hergestellt worden sind, dann sind sie prinzipiell nicht mehr öffentlich. Sie stehen nicht öffentlich zur Verfügung und deswegen können wir auch nicht komplett darüber aufgeklärt werden.
Sophie, meinst du, dass der Grund der ist, dass die Algorithmen sich im Privatbesitz befinden, oder ist der Grund vielmehr, dass einer der Komplexität, dass auch wenn wir Zugang zu diesen Algorithmen hätten, die Datenmengen, die dort verarbeitet werden, so gigantisch sind, dass wir nicht wirklich die Prozesse nachvollziehen könnten?
Genau, ich glaube beide. Also prinzipiell sind sie so kompliziert, dass wir sie nicht einsehen können, und de facto sind sie auch privat besitzt und geschützt und wir haben auch praktisch keinen Zugriff. Also genau deswegen wird die Aufklärung 2.0 noch schwieriger als die erste, und die erste haben wir auch noch nicht vollzogen.
Ja, also wenn man das ganz praktisch auf Algorithmen des Alltags bezieht, sagen wir mal jetzt auf das Musikhören, dann ist es so, dass ich gefüttert werde mit Dingen, die mutmaßlich meine eigenen Vorlieben immerzu wieder neu bedienen. So, was wäre jetzt anders, wenn ich den Schlüssel in der Hand hätte, wenn ich verstehen würde, warum die mir das immer vorschlagen? Wäre das schon ein Schritt zur Aufklärung?
Wahrscheinlich schon. Aber die Frage ist natürlich auch, hätten Sie die Zeit dafür und die Lust, sich da einzulesen und einzustudieren? Eben. Also das macht ja eben das Leben einfacher, wenn man sagt, oh, jetzt ist hier schöne Musik, ich brauche jetzt nicht zu wissen, warum es jetzt hier schöne Musik ist. Aber die Möglichkeit, da trotzdem zu verstehen, warum diese Musik vorgeschlagen wird, das wäre eigentlich schon eine Aufgabe der neuen Aufklärung, dass man versteht, warum solche Vorschläge kommen. Aber das ist ja wirklich vielleicht auch praktisch nicht durchführbar.
Ich möchte doch vielleicht auf eine andere Dimension hinweisen. Die Aufklärung erfordert Mut und Arbeit. Und wir arbeiten und sind mutig nicht ohne Grund. Die Aufklärung hatte praktische Anlässe. Es gab bürgerkriegsartige Zustände, der Kolonialismus brannte, den Leuten ging es nicht gut. Und wahrscheinlich, so bedauerlich das auch sein mag, wird die Aufklärung 2.0 auch nicht in irgendwelchen Denkstuben herbeigeführt werden. Da kann sie vorbereitet werden, gedanklich vorbereitet werden, aber tatsächlich ausgeführt wird sie wahrscheinlich auf der Straße, indem die Lebensverhältnisse der Leute, der Menschen insgesamt sinkt aufgrund fehlender Arbeitsplätze oder durch die anhaltende Polarisierung politischer Meinungen, die dazu führt, dass Gruppen aufeinander gehetzt werden oder Nachbarn als Feinde sehen. Mhm. Ich denke, es sind solche Entwicklungen, die wahrscheinlich dazu führen werden, dass es zu einer Aufklärung 2.0 kommt.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Begriff, den Sie gebracht haben und der ja auf Kant zurückgeht, der öffentliche Gebrauch von Vernunft. Also privater Gebrauch von Vernunft, dass ich für mich alleine zu Hause versuche, schlauer zu werden. Aber öffentlich wird das dann, wenn andere davon Kenntnis bekommen.
Genau.
Wenn ich Öffentlichkeit versuche zu beeinflussen, wenn ich durchdringen möchte. Und das passiert ja heute permanent.
Genau, es ist ein bisschen anders und ein bisschen verwirrend bei Kant, denn privater Gebrauch der Vernunft ist, wenn ich einen Beruf ausübe. Das ist, wenn mein Gebrauch der Vernunft von Interessen anderen geleitet wird. Also wenn ich jetzt als Beamte spreche oder wenn ich als Fahrerin spreche und so weiter. Also das ist der private Gebrauch. Und öffentlich ist, wenn meine Gründe tatsächlich auch von anderen geteilt werden können. Und die Idee ist es, dass wir alle die Möglichkeit haben, im öffentlichen Raum da Gründe auszutauschen, abgesehen davon, wo wir arbeiten und wo wir angestellt sind. Und dass wir da die Möglichkeit haben, auch Gründe zu verlangen von Autoritäten zum Beispiel.
Das ist ja eigentlich ein bestimmtes Ideal auch von Kommunikation, ja, was Menschen mitbringen müssten an Information, vielleicht auch an Wohlwollen anderen gegenüber, dass man sich fair miteinander verhält in Kommunikation, was eigentlich immer schon vorausgesetzt wird, damit das gelingen soll.
Ein Begriff von Öffentlichkeit, der sehr stark idealisiert ist. Es geht da bei diesem Öffentlichkeitsbegriff eben darum, die Interessen aller möglichst umfassend abzubilden und niemanden zu übervorteilen, keine Minderheiten zu unterdrücken. Es ist ein stark idealisierter Öffentlichkeitsbegriff, der aber Teil unseres Demokratieverständnisses ist. Und deswegen sind wir eigentlich alle mit ihm vertraut. Er ist uns nicht fremd. Aber ihn zu verfolgen, ist häufig schwierig.
Ja. Und auch nichts Neues. Also, dass das eine Problemstellung ist. Denn es gibt ja keine einzige Demokratie auf der Welt, die aus 100% top informierten und obendrein auch noch von ihren eigenen Interessen absehenden Mitbürgerinnen und Mitbürgern besteht.
Richtig.
Und es ist auch klar, es heißt jetzt nicht, dass wir zur Zeit vor der KI oder zur Zeit vor der sozialen Medien jetzt zurückkehren sollten, wo der öffentliche Raum komplett frei und geteilt war, sondern also das ist ein Ideal, das wir weiter verfolgen sollten. Und das war schon immer ein Ideal. Und es heißt jetzt nicht, dass wir notwendigerweise zurückkehren sollten, aber die Herausforderungen sind heute besonders. Also der öffentliche Raum ist fragmentiert, wir sind polarisiert. Es wird noch schwieriger, eine öffentliche Debatte zu führen. Und jetzt haben wir noch die Herausforderung, dass die Gründe und die Aussagen vielleicht auch noch von KI generiert worden sind. Also das ist noch eine neue Herausforderung, die außerdem auch intransparent ist.
Aber zur Aufklärung gehörte auch, dass man selber einräumt, gar nicht so genau Bescheid zu wissen.
Genau.
Dass wir heute vielleicht erstmal feststellen müssen, wir hängen selber in diesem Schlamassel drin und wissen noch gar nicht, wie man dieses Knäuel wieder auflösen kann.
Das stimmt. Und vielleicht ist es auch eine Aufgabe der Aufklärung zu verstehen, dass öffentliche Debatte und Öffentlichkeit ein Ideal ist, das wir auch verteidigen müssen und nachstreben sollten.
Ja, also die KI hält uns irgendwie einen Spiegel vor. Sie hat Aspekte, die wir an uns selber gut finden, die schnelle Auffassungsgabe, die Fähigkeit, große Informationsmengen zu durchdringen, gut zu formulieren, grammatikalisch richtige Sätze zu formulieren. Aber sie hat auch die Schwierigkeiten, die wir an uns selbst tagtäglich erkennen, kritische Distanz zu wahren zu bestimmten Positionen oder kreativ zu sein, also nicht nachzuplappern, sondern neu zu denken.
Gut, dann überlegen wir mal, Kant klappt also jetzt seinen Laptop auf, denn er schreibt ja nicht mit der Hand und auch nicht mehr mit der Schreibmaschine, sondern er haut in die Tasten und nennt sein Werk von heute nicht Kritik der reinen Vernunft, nicht Kritik der Urteilskräfte, nicht Kritik der praktischen Vernunft, sondern Kritik der künstlichen Vernunft. Welche drei Kapitel müssen da drin stehen?
Das muss ja eine Analytik, eine Dialektik und eine Methodenlehre. Also das ist es ja immer bei Kant. Also Analytik heißt, was sind die Bausteine? Wie werden die Algorithmen in Kleinstzeilen abgesondert und wie kommen die KI dann zu den Ergebnissen?
Also Analytik heißt, ich versuche erstmal die Wirklichkeit aufzufassen und zu beschreiben.
Genau, also wie passiert es überhaupt, wie funktioniert die KI, was sind die Bausteine, die benutzt werden, woher kommen die Algorithmen, wie werden sie geformt, also wir nehmen zuerst die Sätze auseinander und dann in der Dialektik bauen wir sie wieder zusammen und wir versuchen, den Schlussfolgerungen nachzufolgen und sagen, okay, was passiert denn mit den Aussagen der KI? Kann dafür Verantwortung genommen werden? Und wie Sven auch vorher angedeutet hat, könnte die KI vielleicht auch spontan denken? Das wäre dann die zweite. Und in der Methodenlehre dann geht es ja einfach darum, welche Aussagen werden dann tatsächlich von der KI geformt und wie hat die KI sich entwickelt? Und die große Frage dann auch, was tut die Verwendung von KI mit unserer Vernunft? Das ist auch die zweite Frage. Das ist ja auch eine Entwicklung. Und Kant hat am Ende der Kritik der reinen Vernunft die Geschichte der reinen Vernunft. Und jetzt kommt noch ein neues Kapitel dazu. Was passiert mit der Vernunft, wenn sie sich ständig von KI spiegeln lässt? Mhm. Also was passiert mit der Verwendung der Vernunft, wenn wir ständig von KI angeleitet werden? Und das ist ja eine Frage, die in die Zukunft geht und das werden wir sehen. Aber wir können ja vermuten, dass wir wahrscheinlich nicht dadurch schlauer werden und nicht aufgeklärter, sondern wahrscheinlich werden wir noch fauler und feiger. Und das ist dann die Frage, wie das weitergehen soll.
Können Sie sich, Herr Bernecke, einen möglichen Schluss vorstellen in diesem gedachten Buch Kritik der künstlichen Vernunft?
Ich bin grundsätzlich positiv eingestellt. Ich glaube, dass wir sehr wohl lernen werden, mit diesem Werkzeug so umzugehen, dass es nicht zu unserem Schaden wir dabei keinen Schaden nehmen. Davon bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Für mich ist das die große Unbekannte, die Frage, ob es starke KI wird geben können. Das heißt, ob es künstliche Agenten moralisch wie intelligente Agenten geben wird, also Systeme, die nicht nur widerspiegeln, was wir bereits vorgedacht haben, sondern die Subjekte moralischer Zuschreibung werden können. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir eine völlig neue Situation. Das ist so, als würden Marsmännchen auf unserer Erde gelandet sein. Bis dahin bin ich guter Hoffnung, das wird sicherlich noch einige Verwerfungen mit sich führen. Und was passiert, wenn diese Marsmännchen landen sollten? Gott, da weiß ich nicht.
Ja, dann warten wir auf den Moment oder hoffen, dass er nie eintreten wird, dass die Marsmännchen sich zeigen. Ich bedanke mich sehr, Sophie Möcker und Sven Bernecke.
Vielen Dank.
Vielen Dank.